Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, schönen guten Tag, das ist der Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast, Julia Steinigeweg. Hallo Julia, viele Grüße nach Berlin.
Ja, hallo Andy, vielen Dank. Ich freue mich auch, dabei zu sein und dass du mich gefragt hast.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Du bist aus Leer, richtig? Ganz in der Nähe bin ich auch aufgewachsen, in Wilhelmshaven.
Ja, ich weiß, vom Jadebusen kommst du, ne?
Ja, genau. Und gegenüber bin ich geboren worden, ganz in der Nähe von Dankerst.
Ja, Farel. Ich habe nämlich immer mich gefragt, weil du ja dieses Festival leitest und das in Regensburg ist, und dachte ich, hä? Aber wo kommt der denn her? Und ich finde das immer interessant. Ja, ich bin Ostfriesin.
Ja, ist mir auf jeden Fall sehr sympathisch. Ja, ich bin irgendwie nach Regensburg gekommen durch eine Ausstellung und dann habe ich da einen Lehrauftrag bekommen und dann habe ich Martin Rosner kennengelernt und dann haben wir das Festival gegründet. Aber ich will nicht über mich sprechen, sondern wie bist du denn zur Fotografie gekommen, liebe Julia?
Also mir sagen immer alle, ich hätte schon immer fotografiert. In meinem Gedächtnis habe ich immer gezeichnet und gemalt. Deswegen kann ich das gar nicht mehr so genau wiedergeben. Aber richtig zur Fotografie bin ich gekommen durch meinen ersten Professor, Vincent Kohlbecher, an der HAW in Hamburg, der ja, mich nach dem Einführungskurs, es gibt so ein bisschen Stationenlernen, würde ich es fast nennen, an der HAW, wo man überall in alle Bereiche beim Studium Kommunikationsdesign mal reinschnuppert. Und er hat mich dann gebeten, ob ich nicht in den nächsten, also in seinen Projektkurs kommen möchte im nächsten Semester, und so bin ich eigentlich daran kleben geblieben und immer bei ihm geblieben und ja, hab da einfach viel gelernt.
Wunderbar. Die HAW ist was für eine Hochschule? Die Hochschule für Angewandte oder nee?
Die HAW ist die Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Es ist eine riesen Fachhochschule mit sehr vielen Departments, und ich war im Department Design, Medien und Information, und dort habe ich Kommunikationsdesign studiert, zusammen auf einem Flur mit auch mit den Illustratoren. Man kann auch Illustration studieren, und ja, die beiden, also denen begegnet man auch oft, und deswegen, es gibt auch künstlerische Grundlagenkurse, wo man halt malt und zeichnet, und deswegen ist es sehr vermischt an der HAW, und es wird sehr interdisziplinär gearbeitet, was ich immer total super fand. Und es ist ein wahnsinnig familiäres und so wertschätzendes Umfeld. Also man kann sich da wirklich ganz unbeschwert ausprobieren, würde ich sagen.
Ja, du hast es eingangs gesagt, du bist aber jetzt nicht hingegangen, um explizit Fotografie zu studieren.
Nein, ich bin eigentlich nur hingegangen, um irgendwas zu machen, was mir mehr Spaß macht als mein Pädagogikstudium. Ich habe Pädagogik studiert, mein Grundstudium gemacht. Ich bin ziemlich früh, habe ich angefangen zu studieren, weil ich immer die Jüngste war, und habe dann bei einer Freundin gesehen, dass sie an der HAW ist und die machte viel tollere Sachen. Und ich konnte mit dem ganzen Theoretischen mit 18, habe ich glaube ich angefangen, noch nicht viel anfangen, weil das einfach so fremd war für mich. Ich musste erstmal was Praktisches sehen und erleben. Ich komme ja aus einer kleinen Stadt, aus Leer in Ostfriesland, da es ist Uni einem sowieso fremd, und das alles kennenzulernen und dann halt wirklich nur über den Büchern zu hängen und ja, einfach wenig Anwendung zu haben, das war da in dem Moment noch nichts für mich. Ich habe das dann später wieder aufgenommen, das theoretische Studium, aber da war ich auf jeden Fall 10 Jahre älter.
Also Fotografie hat auf jeden Fall stattgefunden, da war aber dann erstmal nichts für dich sozusagen, hat dich nicht fasziniert.
Für mich war das zuerst immer zu technisch, und man klebte da so an etwas, das von realen Dingen ausgehen muss, also an diesem dokumentarischen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass eine Kamera bzw. eine Fotografie auch eine leere Leinwand sein kann und man sich da genauso austoben kann. Und am Ende fand ich es, glaube ich, sogar ganz gut, dass man bei der Fotografie eben von realen Dingen ausgehen kann, oder das fand ich interessant daran, das muss man ja auch nicht. Also von, sagen wir mal, du sprichst ja auch oft über Dokumentarisches, also ich nenne es jetzt mal von Dingen, die man auch einfach dokumentieren könnte, davon kann man ausgehen, aber man kann dann das Rad weiterdrehen und eben in andere Richtungen spinnen, je nachdem, was man fotografiert und wie das Konzept ist und so weiter und so fort. Aber das fand ich interessant, dass man eben man arbeitet mit Vorhandenem, aber kann gleichzeitig dieses Objektive, was was die Fotografie ja immer noch hat, ne, diesen Glauben an das Objektive, dass man sagt, okay, ein Foto ist echt in Anführungsstrichen, und dem Subjektiven, dass man da das so als, dass man die Fotografie so als Schmelztiegel begreifen kann und dann für sich selber eine ganz neue Sprache entwickeln kann. Also, und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch, oder merke ich jetzt, wenn ich jetzt malen müsste oder Malerei, also mir selber was ausdenken müsste, dann würde mir das auch sehr schwer fallen, weil ich kein Material habe, von dem ich ausgehe. Und eigentlich passt das viel besser zu mir, die Fotografie, als die Malerei.
Sehr gut, da hat ja der Herr Kohlbecher ja den richtigen Riecher gehabt und dich in die Fotoklasse, wenn man so will, reingezogen. Was bedeutet dir denn dann die fotografische Technik?
Ich glaube, dass da viel Hype drum gemacht wird, der nicht so notwendig ist. Aber ich muss sagen, dass mit einer neuen Technik, also mit einer wirklich neuen Technik und jetzt nicht einem neuen Licht oder sowas, sondern einem anderen Lichtformer meinetwegen. Also ich meine jetzt nicht, wie leistungsstark oder sowas die sind oder wie umständlich die alten Geräte sind, weil sie noch ein Kabel haben, und wie toll die neuen Geräte sind, weil sie Akkus haben und eben wie leichter, kleiner und besser sind. Das mag alles sein, das ist dann für den Rücken schonender und so weiter und so fort, aber das meine ich nicht mit neuer Technik. Also wenn man wirklich neue Technik und eine neue Möglichkeit hat, das Licht zu formen und auch wirklich am Ende dann auch andere Bilder zu haben, das ist dann wieder interessant. Das mache ich aber eher in der redaktionellen Fotografie, wo ich halt mein Geld verdiene, weil ich versuche da immer neue Dinge auszuprobieren und eben auch vielseitig zu sein und nicht so einen bestimmten Look zu fahren, weil ich das eher als Dienstleistung sehe, auch als Leidenschaft, aber auch als Dienstleistung. Und ja, weil man sich da halt schulen muss und schauen muss, was ist gewünscht, was ist gerade gefragt, und dann passt man sich halt daran an. Und oft ist es dann so, dass ich Sachen oder Erkenntnisse daraus mitnehme für meine freien Arbeiten. Wenn es denn passt zu dem, was ich möchte, dann ist es halt super, aber es ist immer nur Mittel zum Zweck. Und ja, ich bin niemand, der sich freiwillig auf YouTube die ganzen Videos reinzieht.
Und welche Rolle spielt die Technik dann für dich? Also da ist jetzt das Stichwort sozusagen analoge Fotografie vielleicht auch. Bist du noch analog im Studium unterwegs gewesen?
Ich komme nicht unbedingt aus dem Analogen. Also ich habe das in der Uni noch gemacht. Ich hatte auch eine analoge Mamiya oder zwei sogar oder drei. Ich weiß es gar nicht mehr. Die habe ich alle verkauft. Also ich bin eine von denen, die auch die Unterschiede nicht zwingend sehen würden. Ich sehe es nur, weil natürlich bei analogen Großbild und wahnsinnig großen Drucken an der Wand sehe ich auch den Unterschied zur digitalen Fotografie. Aber das sind erstens keine Dinge, die ich mache, noch nicht mache oder gerade nicht brauche, sagen wir es so. Wenn ich in meiner Arbeit zum Beispiel über möglichst unverfälschte, also digital, sagen wir jetzt, ich habe da jetzt nicht in Photoshop rumgeschnippelt oder so, oder es ist wichtig, dass man, dass der Betrachter oder Zuschauer das weiß, dass es hier um möglichst wahrhaftige Bilder geht, wie auch immer man das, was man darunter versteht, dann würde ich vielleicht analog arbeiten, aber ja, oder dann würde es die Aussage unterstützen, dann würde ich zu analogen Kameras greifen oder mir jemanden suchen, der das kann.
Also du würdest jetzt tatsächlich analog mit wahrhaftig vergleichen? Nicht wirklich, oder?
Na ja, kommt drauf an. Also dann würde ich aber auch nicht nur das Bild zeigen, sondern vielleicht mit dem Negativ arbeiten oder also das, was man halt am wenigsten verfälschen kann. Das kommt ja drauf an, was man macht. Ich sage ja auch nicht, dass ich das vorhabe, aber ich kann mir vorstellen, dass für bestimmte Arbeitsweisen das Analoge unheimlich wichtig ist oder der Beweis des Analogen oder dass es analog ist oder wie auch immer man das benutzen möchte als Argument sozusagen, dann kann ich es verstehen.
In welchen Bereichen bist du denn als Fotografin tätig?
Ja, gute Frage. Irgendwie, es kommt mal darauf an, mit wem ich spreche. Bei dir, du fragst jetzt nach allem. Also ich lebe von der redaktionellen Fotografie. Ich fotografiere aber ehrlich gesagt alles. Also ich habe mich nie irgendwas verweigert. Ich mache alles Mögliche. Ich mache Corporate Jobs, ich mache Privatpersonen. Ich habe auch Hochzeiten fotografiert. Mache ich sogar immer noch, weil ich, glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten daran Spaß habe. Auch wenn man das nicht zugeben darf. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil das das härteste Training ist, was man haben kann, um sich eben auf Reportage, Fotografie auch vorzubereiten, wenn man denn sowas machen will. Da hat man irgendwie, ja, das Timing muss stimmen, man muss flexibel sein, man muss mit Leuten umgehen können, man muss sehr viele Leute in einen Griff bekommen, man muss verhandeln, alles Mögliche. Also ich finde, das ist immer eine super Übung, und wenn es coole Leute sind, also dann macht mir das auch einfach Spaß. Ich feiere da auch jedes Mal mit und habe danach irgendwie ein paar neue Freunde, ist auch ganz nett. Ja, also ich finde, ich kann dem ganz viel Gutes abgewinnen. Ja, und deswegen kommt es immer darauf an. Ich glaube, ich habe auch so einen ausgeprägten Finanzsinn und so eine gesunde Geldgier, dass ich da einfach zu wenig Dingen Nein sagen kann. Und ich mag einfach diese Überraschung. Ich mag mich ausprobieren in verschiedenen Bereichen.
Wunderbar, ein Allrounder bist du, Julia. Und aber jetzt mal nochmal nachgefragt, wofür schlägt dein Herz am Ende wirklich? Für die Jobs oder die freien Projekte?
Mein Herz schlägt eigentlich für Literatur. Das ist nicht...
Ja. Da habe ich dir die richtige Frage gestellt.
Also eigentlich schlägt es nicht mal unbedingt für... Also ich würde mir, glaube ich, eher eine Lesung oder ich würde eher ins Schauspielhaus gehen, anstatt mir eine Fotoausstellung anzugucken. Und also ich mache es natürlich trotzdem und ist alles okay, aber ich bin nicht diese Fotografen, die so klassisch, was weiß ich, Robert Frank oder sowas abfeiert. Ich finde ich alles toll und super und interessant mir anzuschauen, aber ich bin da nicht so sehr zu Hause. Ich finde Literatur und so literarische Debatten viel interessanter mir anzuschauen, weil erstens geht es da in der Kritik heißer her, was ich immer super finde. Also es ist irgendwie viel konfrontativer. Auch die Kritiker sind, ich will gar nicht sagen gemein, aber ich das überhaupt nicht gemein finde. Ich finde, das kann man ja trennen, das Werk vom Autor sozusagen. Ja, aber ich mag die Auseinandersetzung, gefällt mir da sehr. Und ich mag bei der Literatur, dass eigentlich gefällt mir das Drumherum besser. Genau, es ist gar nicht so, dass mir ein Roman besser gefällt als ein klassisches Foto. Ich sage immer ein klassisches Foto, aber das, was man so, diese gesetzten Namen in der Fotogeschichte, sage ich jetzt mal. Und irgendwie interessiere ich mich mehr für die neuere Fotografie, die in meinen Augen auch irgendwie literarischer denkt. Und mit literarisch meine ich mehrdeutig. Also diese Trennung zwischen Autor und Erzähler, das finde ich interessant. Und in der Fotografie habe ich da noch kein Pendant dazu gefunden. Und also ich mag aber, wie man in der Literatur eben mit den Erzählern spielen kann und mit Erzählern, die unzuverlässig sind oder einem irgendwelchen Quatsch erzählen oder eben nicht oder einen auf falsche Fährten führen. Und das fehlt, oder das vielleicht habe ich auch selber noch nicht entdeckt in der Fotografie. Es liegt ja nicht daran, dass es das nicht gibt, sondern dass ich es vielleicht noch nicht gesehen habe. Beziehungsweise gibt es auch Fotografen, die damit spielen, und das finde ich auch super. Aber man braucht ja auch Dinge, die man fotografieren kann, die eben lügen können sozusagen. Und das finde ich interessant. Generell interessieren mich Bilder, die lügen.
Und auch in deiner Arbeit?
Ich beschäftige mich in meinen Arbeiten ja auch mit menschlichen Kopien oder mit Simulationen im weitesten Sinne. Und ich glaube, was mir daran gefällt, ist gar nicht, was man jetzt denken könnte, oh cool, das sind jetzt Puppen, die sehen aus wie Menschen und es macht dann voll Spaß, die zu fotografieren. Oder es ist irgendwie ein neues Thema oder ein krasser Aufmacher sozusagen, sondern mich interessiert, dass diese Puppen so perfekt sind und eigentlich lügen können. Also sie können behaupten, sie wären ein Mensch, und ich kann das durch die Fotografie nochmal unterstützen, indem ich sie so und so und so beleuchte. Da kommt wieder die Technik ins Spiel, die dann wichtig wird für mich, weil ich damit Dinge beleuchten und halt andere Dinge in den Schatten stellen kann. Das wäre bei den Puppen zum Beispiel sowas wie, dass die halt noch nicht perfekt sind. Also sie sehen nicht so so super überzeugend aus, wenn man denen jetzt mal unter freiem Himmel begegnen würde oder so. Dann würde man sofort sehen, das ist eine Puppe, aber mit Hilfe der Fotografie und dem Licht und ja, Inszenierungstechniken, sage ich mal, kann man das wieder verschweigen. Und so kann die Puppe zu einem Erzähler werden, der lügt. Und danach suche ich eigentlich immer in meinen Arbeiten, nach Dingen, die lügen. Und deswegen gefallen mir eben, also ist mein Interesse auch so zugespitzt. Und ich habe halt während des Germanistikstudiums gemerkt, dass das in der Literatur aber etwas ist, womit ja sehr viele Autoren spielen. Und das ist ein alter Hut. Und das fand ich total cool, weil dann ist da so viel Material, in das man sich einarbeiten kann, durch das man sich so durchwurschteln kann. Dann gibt es halt Sekundärliteratur dazu und so weiter und so fort. Und das ist in der Fotografie, ja, also da suche ich gerade nach, sagen wir mal so. Es gibt bestimmt solche Texte. Ich muss nur danach suchen, sagen wir es so. Sonst klingt das, glaube ich, ein bisschen, ja, ich weiß nicht, eingebildet vielleicht. Aber es ist auch sehr faul von mir, das zu behaupten. Ich suche ja gerade erst danach.
Fotografie neu denken.
Wann ist für dich ein Bild ein gutes Bild? Vor allem, wenn wir jetzt die vorangegangenen Gedanken noch mal so ein bisschen mit reinnehmen.
Wenn es die Anforderungen erfüllt. Ein gutes Bild ist dann gut, ja, wenn es die Anforderungen erfüllt. Und über die Anforderungen macht man sich ja vorher, nachher, währenddessen, das finde ich ist völlig egal, macht man sich Gedanken. Und ja, bei redaktionellen Sachen, ja, würde ich schon sagen, wenn das Briefing erfüllt ist. Und wenn, dann würde ich aber trotzdem noch Bilder dazulegen, die ich gut finde, die für mich passen und vielleicht völlig davon abweichen. Und manchmal werden dann auch die genommen, ist auch ganz lustig zu sehen, ist mir auch schon passiert. Bei freien Arbeiten, oh, ist das total schwer zu bestimmen, muss ich sagen. Ich kann, also ich weiß das immer ganz schnell und lasse mich da auch wenig beirren und bin da, glaube ich, auch sehr streng. Also ich habe zufällig, glaube ich, in beiden Büchern jetzt nur 21 Bilder jeweils und die Auswahl, also ich habe da auch Bilder rausgeschmissen und so. Es sind immer so von Anfang an Bilder dabei, die bleiben die ganze Zeit drin, weil sie die Geschichte gut tragen sozusagen. Es gibt auch Bilder, die braucht man einfach. Die sind dann fotografisch vielleicht weniger stark, aber man braucht sie, um bestimmte Aspekte nochmal zu erzählen. Und ich habe die dann in dem Moment auch nicht anders fotografieren können. Oder das Bild an sich ist dann vielleicht nicht mit dem, also hat kein perfektes Licht, aber es muss trotzdem so sein, weil es zum Konzept passt sozusagen. Das gibt es auch. Ja.
Wann ist denn für dich etwas neu gedacht und wann spielt das für dich eine Rolle und was hast du vielleicht gedacht, als du den Titel von meinem Podcast gehört hast? Wann wird Fotografie neu gedacht?
Ich glaube, ich würde es so immer also das neue Denken ist, glaube ich, dass ein Fotograf in meinen Augen gar keine bestimmte Bildsprache mehr braucht, wenn man jetzt unter Bildsprache Technik versteht. So, das habe ich jetzt, glaube ich, auch öfter schon betont. Also ich würde es immer vom Thema her betrachten und die Umsetzung muss sich eigentlich der Argumentation des Fotografen anpassen. Und das kann ja bedeuten, dass ein Fotograf in Lust zieht und sich so weit wie möglich aus dem Geschehen heraushalten möchte. Ich denke jetzt an Kriegsfotografie. Aber dann muss dies eben auch auf allen Ebenen geschehen und der Fotograf muss dabei mit sich selbst hart ins Gericht gehen. Und ja, und die Kritiker müssen die Bilder genauso deutlich untersuchen. Und ich habe ja schon gesagt, dass mir das manchmal so ein bisschen fehlt in der Fotoszene, also diese harten Kämpfe und Diskussionen. Und dass sich das in der Literatur eher findet, aber es ist, glaube ich, auch daher kein Zufall, dass sich Formate, so wie das Fotobuchquartett zum Beispiel, sich Titel bedienen, die eigentlich aus dem Literaturbetrieb stammen. Und Peter Truschner ist ja auch der macht das so ganz erfrischend, finde ich, und auch ziemlich hart.
Ja, und das war ja auch einer der Gründe, warum ich den Podcast angefangen habe und warum ich jetzt mich auch so ein bisschen zu Wort gemeldet habe, weil ich auch das Gefühl hatte, dass das ein bisschen zu kuschelig läuft alles. Und den Peter Truschner hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel. Habe aber natürlich durch den Deutschen Fotobuchpreis dann mitbekommen, wie dann da über die Auswahl und so weiter der Preisträger geschrieben und gesprochen wurde. Und ich freue mich, wenn ich Peter Truschner mal persönlich kennenlerne und wir hier sprechen können zum Beispiel.
Ja, Ja, das ist natürlich eine extreme Form, ne, die der da betreibt, auf jeden Fall. Ich bin ja gut dabei weggekommen, deswegen habe ich leicht reden. Aber trotzdem, ich kann das verstehen, aber ich finde, sowas braucht, ich wollte gerade sagen, ein Literaturbetrieb, nein, auch ein Fotografiebetrieb, kann man das so sagen. Ich finde, sowas tut gut und es wird so sehr viel gekuschelt und ich finde es immer so ein bisschen langweilig. Ich bin es aus der Literatur einfach anders gewohnt und deswegen habe ich mich über den Peter Truschner sehr gefreut. Ja, ich hatte selber Angst, als ich die erste Kritik gelesen habe, wo er mir sagte, dass er mein Buch ja, kritisiert, wie auch immer, unter die Lupe nimmt. Dann dachte ich auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann hat es ja funktioniert. Also ich freue mich drüber. Aber ich bemühe mich gerade, da cool zu bleiben und das eben nicht immer so wahnsinnig persönlich zu nehmen. Wenn jemand sagt, du hast einfach Mist abgeliefert oder ich finde das Bild einfach blöd oder was sollen diese komischen dunklen blauen Farben in deinem Buch? Also ich würde mir sowas mal wünschen. Ich hatte Angst davor, dass das passiert und es passiert irgendwie nicht. Und man bereitet sich trotzdem vor auf diese Angriffe. Die kommen aber gar nicht. Und ich finde, das hat ja nichts damit zu tun, ob ich jetzt jemandem sympathisch bin oder nicht, sondern einfach, ob ich eine Arbeit gemacht habe, die überzeugt oder nicht. Und das ist für mich dann total in Ordnung, wenn das jemand kritisiert. Also ich fände es schön.
Ja, ich würde sagen, wir sind dann noch ganz am Anfang so ein bisschen und es geht auf jeden Fall weiter und ich bin gespannt, worüber wir noch sprechen werden. Aber jetzt nochmal zu dir und die Frage, wie ist das in der Pädagogik? Du hast ja selber auch Pädagogik studiert, bist ausgebildete Pädagogin. Findet die Fotografie zu wenig statt im Unterricht?
Wenn man Fotografie irgendwie theoretisch reflektiert im Unterricht mit Schülern und Schülerinnen, dann muss man oder sollte man vielleicht auch anbieten, dass sie es selber mal kennenlernen. Und da kann man ja auch so rangehen, dass man sagt, okay, wir fotografieren jetzt mit dem Smartphone, ist doch super. Die meisten haben eins, wobei es auch nicht alle haben. Da muss man immer 1000 Dinge beachten. Niemand darf benachteiligt werden und so weiter und so fort. Du kannst denen auch nicht dein eigenes Smartphone geben, dann bauen die damit Mist. ist ja auch logisch. Oh ja, und dann, das sind so kleine Hindernisse und du hast 45, vielleicht mal 90 Minuten mit einem mit 30 Kindern und es ist immer so, die Sache, ist das praktisch umsetzbar? Das ist immer das Erste, was kommt. Also man kann sich sehr viele tolle Dinge ausdenken, aber es ist meistens praktisch nicht umsetzbar. Und das liegt immer, also man landet immer am Ende da, dass das heißt, es gibt nicht genug Geld. Und deswegen alles, was so sehr technisch ist, fällt, glaube ich, immer so ein bisschen hinten über. Man kann auch mit wenig, man kann auch mit IKEA-Lampen und Smartphones arbeiten. Das haben wir auch ausprobiert und haben wir auch gemacht. Also ich finde schon, dass das auch getan wird mit den Mitteln, die eben da zur Verfügung stehen. Aber es wird auch nicht mit mehr Geld automatisch besser, sondern viele LehrerInnen haben ja auch, sind ja keine Fotografinnen gewesen vorher. Also jeder hat ja auch sein Fachgebiet und ein Lehramtsstudium ist auch nicht ohne. Man studiert drei Fächer. Also wenn man an der HFBK studiert, auf Lehramt, dann studiert man wie ein ganz normaler Kunststudent an der HFBK. Noch mehr sogar. Man hat noch mehr Kurse als ein normaler Kunststudent. Also in der Zeit, wo Kunststudenten sich dann entfalten und zusammen rumhängen und mal überlegen oder im Atelier sind, sind die anderen in ihren anderen Studiengängen. In Hamburg ist das auch an drei Standorten und so weiter und so fort. Also man stellt sich das immer sehr leicht vor, aber ich glaube, dass das wie immer gilt, dass Lehrer eben nicht alles leisten können. Also es wird wahnsinnig viel von der Schule erwartet und alles sollen die Lehrer richten. Und man muss auch sagen, dass dem Beruf an sich sehr, sehr wenig Dankbarkeit entgegengebracht wird. Da heißt es immer nur, ihr habt 13 Wochen Ferien im Jahr, ihr habt ein gutes Gehalt, dann seid doch ruhig. Und so ändert man auch nichts daran. Also das ist, mein Mann ist Lehrer, deswegen kann ich ein kleines Lied davon singen. Und er gibt sich sehr viel Mühe und er fährt im Gegensatz zu uns Fotografinnen nämlich wenig Wertschätzung. Also natürlich sagen seine Schüler ab und zu, ja, toller Unterricht oder sowas. Das ist dann das höchste der Gefühle, was die bekommen. Aber ansonsten ist es eigentlich immer nur, dass draufgehauen wird. Und das ist keine schöne Grundeinstellung für so einen Job, muss ich sagen.
Dann erübrigt sich natürlich die Frage nach einem eigenen Fach, Fotografie beispielsweise.
In der Schule ist es so, wenn du ein eigenes Fach brauchst, musst du ein anderes streichen. Und das wird nicht passieren. Also das, da ist einfach wenig Platz noch. Es kommen immer mehr Dinge hinzu, die aber gesellschaftlich gefordert sind. Und da kann eine Schule, das kann eine Schule alleine nicht auffangen und auch ein Schulsystem nicht. Es ist, jedes Fach hat seine Berechtigung. Es kommt immer darauf an, wen man fragt. Ne? Und in Deutsch wird das auf jeden Fall auch gemacht. Also es wurde in einem Deutschkurs zum Beispiel wurden Filme gedreht. Das war kein Kunstkurs. Ein eigenes Fach Fotografie. Ich finde nicht, dass es das braucht. Das ist, weil es gibt genügend Kinder, die wollen nur Mathe und wollen nur Sport. Und dann könnte man auch sagen, man bräuchte noch ein Fach, das irgendwie Ernährung heißt oder so. Man kann zu allem irgendwie eine Notwendigkeit finden, die man in die Schule bringen muss. Aber wer soll das leisten? Die Schule kommt mit dem, was sie überhaupt zu leisten hat, schon kaum klar. Und viele soziale Dinge werden darauf abgewälzt. Also da ist nicht mehr viel Platz, vor allem auch nicht im Arbeitspensum der Lehrer. Also ja, ich habe jetzt einige kennengelernt. Ich habe viele Jobs gemacht und das ist einer der härtesten Jobs, die ich jemals gemacht habe. Und der stressigsten und der anspruchsvollsten. Das ja, kann ich wirklich versichern. Ich kenne keine faulen Lehrer. Ich habe keinen kennengelernt.
Sehr schönes Plädoyer für die Lehrerschaft. Vielen Dank und für den Lehrerberuf an sich. Vielen Dank. Also nochmal so ein bisschen nachgehakt. Also wie ist das mit der Medienkompetenz? Da siehst du aber dann schon Handlungsbedarf, oder?
Grundsätzlich schon, aber nicht in der Schule. Also man kann es ja in der Schule machen. Genau, ja, aber ich glaube auch, dass Eltern da gefordert sind. Also Eltern, die sich nicht mit dem Thema Smartphones, Medien, wann ist was gut für mein Kind auseinandersetzen, die machen auch grundlegend was falsch, würde ich sagen. Das kann nicht die Schule retten. Und da muss gesellschaftlich eine Denkrichtung her oder eine Einigung, wenn man denn eine will, ist ja auch die Frage. Aber Medienkompetenz muss auch von den Eltern kommen. Also das kann eine Schule überhaupt nicht leisten. Vor allem, wenn es von der Schule kommt, ist das selten etwas, das ist von oben. Ne? Also Schule wird immer noch so begriffen von Schülern. Und wenn es von Eltern kommt oder von der Familie oder vom Umfeld, ist es vielleicht nicht so sehr von oben und vielleicht viel effektiver und wirksamer.
Vielen Dank, Julia, für dieses Schlusswort und vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Berlin.
Soll ich auch noch was sagen?
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Themen unterbekommen und freue mich, dass du gefragt hast und schöne Grüße aus Berlin nach Essen.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, wunderbar. Vielen Dank nochmal Richtung Berlin. Vielen Dank an Julia Steinigeweg. Und wer mehr wissen möchte über die Arbeit von Julia Steinigeweg, kann das tun unter www.juliasteinigeweg.de. Ja, aufmerksam auf Julia Steinigeweg wurde ich nicht nur über Instagram. Das war zwar der erste Schritt, aber der zweite Schritt oder die zweite Sache, die ich dann entdeckt habe, war, dass Julia ja mit ihrem Buch die Bronzemedaille beim Deutschen Fotobuchpreis bekommen hat. Und zwar mit ihrem Buch I Think I Saw Her Blink, das im Kerber Verlag 2020 erschienen ist. Ja, und dann nutze ich natürlich nochmal die Gelegenheit, auf die 8 Episoden im Rahmen des Deutschen Fotobuchpreises hinzuweisen. Ab der Folge 25 kommen 8 Folgen für den Deutschen Fotobuchpreis. Und zwar alle 7 Preisträger, die eine Goldmedaille bekommen haben, kommen da zu Wort. Genauso wie die Lobreden der Laudatorinnen und Laudatoren. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank an Sie und euch fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2020.